Aber wie ist das jetzt mit der Gemeinde? Letzten Sonntag haben wir uns ja über Wachstum und von Menschenfischern geredet. Heute will ich mal einen ganz anderen Aspekt einbringen, nämlich den Aspekt des Schrumpfens. In der Bibel steht tatsächlich was darüber, dass so eine Arbeit auch schrumpfen kann und ein Schrumpfungsprozess beschrieben. Es ist ja so, wenn zwei Menschen heiraten und eine Familie gründen, dann gibt es auch erstmal eine Wachstumsphase. Das ist dann der Moment, wo die Kinder geboren werden und die Wohnung dann immer größer werden muss und man immer mehr Platz braucht, weil die Kinder auch immer selbstständiger werden. Wenn sie noch ganz klein sind, dann können sie sogar im Schlafzimmer der Eltern mitschlafen. Aber je größer sie werden, desto komplizierter wird das damit. Und dann muss alles größer werden. Das Gehalt muss größer werden, weil die einfach mehr brauchen, mehr futtern und auch die Sachen, die sie benötigen, ganz andere sind. Und die Wohnung muss größer werden. Und irgendwann kippt das dann plötzlich. Das Gehalt zwar nicht, meistens bleibt das auf einem ähnlichen Niveau wie vorher. Und wenn Kinder in Ausbildung oder Studium sind, dann kann das nochmal ziemlich teuer für die Familie werden. Aber die Wohnung ist dann eigentlich zu groß. Bei uns sind gerade 3 Zimmer leer. Leer in Häkchen, weil Davids Zimmer, das ist jetzt eine Art Ersatzwohnzimmer geworden. Janas Zimmer, das ist gerade ein Gästezimmer bei uns. Und Florians Zimmer ist ein Zimmer, was unter der Woche meistens leer steht, weil er ja in Braunschweig studiert und dort auch ein Zimmer hat. Wenn wir nicht durch das Jugendamt wieder gewachsen wären, die uns da Kinder zugeteilt haben, dann würden wir deutlich sehen, wir schrumpfen eigentlich gerade als Familie. Und doch ist dieser Schrumpfungsprozess, den wir als Familie machen, da gar kein schlechter. Denn der bedeutet ja, und wer das hinter sich hat, kann das bestätigen, dass unsere Kinder selbstständig geworden sind, die ihr eigenes Leben leben können. Und mancher kann dann auch bestätigen, soweit sind wir noch nicht, dass dieses Schrumpfen nicht immer wirklich ein Schrumpfen bedeutet, sondern eher auch gerade das Gegenteil, wenn nämlich die Kinder dann plötzlich, am Anfang sind das dann Partner, also Freund oder Freundin, den sie dann haben und dann später ist es dann Schwiegersohn, Schwiegertochter und irgendwann heißt das dann sogar Enkel und so weiter, was dann da alles kommt, Enkel, Enkelin beziehungsweise dann Urenkel und in den Generationen immer weiter. Und dann stellt man fest, dass die Wohnung, die man vorher gehabt hat mit den ausreichenden Kinderzimmer, für ein Familienfest überhaupt nicht mehr reicht, sondern man dann eher in ein Restaurant gehen muss mit seiner Familie. Also trotz Schrumpfung der Familie ist sie eigentlich gewachsen am anderen Ende und weitergegangen. Wie ist das nun mit der Gemeinde? In der Bibel wird ein Schrumpfungsprozess geschrieben, wo ein Missionar total erfolgreich gewesen ist. Er predigte den Leuten und sie kamen dahin zu ihm und weil sie ihn so interessant waren, sind sie sogar da weite Wege auf sich genommen. Der hatte nicht mal einen schönen Ort gehabt, an dem er gepredigt hat, sondern es war an so einem Flussufer. Da hat er gepredigt und die Leute ließen sich taufen. Aber nach einiger Zeit tauchte noch ein zweiter Prediger auf und plötzlich gingen immer mehr Leute zu diesem Mann. Was war da los? In der Bibel heißt es von Johannes dem Täufer und Jesus ab Johannes 3, Vers 22, danach kam Jesus und seine Jünger in das Land Judäa und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Enon nahe Salim, weil dort viel Wasser war und sie kamen hin und wurden getauft. Denn Johannes wurde noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Und jetzt die interessante Antwort, die darauf kommt, die habe ich euch dann auch mitgebracht. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sage, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Und jetzt kommt die Stelle über das Abnehmen. Da heißt es, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Johannes 3, Vers 30. Wenn ihr so wollt, verordnet Johannes, der Täufer, hier seinen Jüngern eine geistliche Diät. Nicht er, der tolle Redner, der Lebenskünstler, der mit den guten Aussagen steht im Mittelpunkt, sondern er sagt, im Mittelpunkt steht Jesus Christus. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir das für uns und unser Leben begreifen und auch für unsere Gemeinde begreifen. Es geht nicht um die tollen Programme, um die tollen Projekte, die wir machen, um die tollen Jobs, in denen wir arbeiten, die tollen Schulnoten, die wir nach Hause bringen. Es geht einzig und allein immer wieder und wieder um Jesus Christus. Und das ist die geistliche Diät, die Johannes hier seinen Jüngern verschreibt. Denn wie der Zucker in immer mehr Lebensmitteln auftaucht, so kommen auch ganz leicht unsere Taten und Perlen in unserem Leben in den Mittelpunkt hinein. Hey, und Johannes hat doch da was Tolles hinbekommen. Da sind doch die Leute hingegangen. Das hat sogar nachher am Königshaus Probleme gegeben, das, was er da gepredigt hat. So relevant ist er geworden für die Gesellschaft. Und so viele Leute sind da gekommen. Er war das Gesprächsthema Nummer 1. Viele Menschen kamen zu ihm und änderten tatsächlich ihr Leben. Das ist doch der Wunsch eines jeden, der in Gottes Team ist. Von einem katholischen Ordensmann habe ich mal gehört, dass er gefragt hat, wie viel muss in der Kirche zerfetzt werden, damit Christus allein gelte? Ich habe jetzt einen Podcast gehört, da ging es darum, was so an Veränderung in der Kirche passieren muss und warum Kirche denn noch wichtig war. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hey Leute, was ihr da alles über das diakonische Arbeiten sagt oder dass das eine alte Institution ist und man deshalb nicht so leicht davon loskommt und was sie Gutes für die Gesellschaft tut, das ist ja schön und gut. Aber das Entscheidende fehlt doch. Es geht doch um Jesus Christus. Er muss doch im Mittelpunkt stehen bei allem unserem Handeln, bei allem, was dort ist. Wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir feststellen, dass er uns zuruft, hey, ich bin für die Menschen gestorben, nicht für euer Image oder für das, was ihr irgendwo Gutes tut, sondern für dich bin ich gestorben. Es geht auch nicht um mein oder dein Ansehen in dieser Sache. Es geht auch nicht um das Ansehen von uns als Kirche oder Gemeinde und wie schön wir hier in Goslar wirken oder sogar eines Landes. Es geht immer und immer wieder nur um diesen Christus, diesen Jesus Christus, der die Menschen sucht und die Menschen liebt, der sie in die Verbindung zu Gott bringen möchte. Und so hängen wir alle an ihm, an diesem Christus. Jesus muss wachsen. Wir müssen abnehmen. Gemeinde, auch Familie, ereignet sich dort, wo eben der Blick auf Jesus Christus konzentriert ist. Wenn wir als Gemeinde abnehmen und Jesus zunimmt, wer sind wir dann? Johannes führt das so in seiner Antwort etwas später aus. Vers 36 in Johannes 3 heißt es dann, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Oder eine andere Bibelstelle, diesmal aus einem Johannesbrief. Da heißt es, wer den Sohn hat, in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Gemeinde Jesu, das ist eine Rettungsbewegung, weil wir es mit einem Retter zu tun haben. Was du hier erlebst, ist keine spirituelle Wellnessbewegung. Wir haben hier auch keinen Kuschelgott. Oder wie der Münchner Theologe Friedrich Wilhelm Graf kritisch anmerkte, keinen Heizkissengott für kalte Lebenslagen. Es geht nicht darum, dass wir das alte Leben irgendwie spirituell aufpeppen mit alten Traditionen. Nein, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Es geht hier um Leben und Tod. Es geht um Leben und Nichtleben. Der Heidelberger Theologe Michael Welker stellt dazu fest, wir leiden heute in der Kirche sehr an einer diffusen, verquasten und verkitschten Religion, die gebildeten Menschen aus der Kirche geradezu heraustreibt und auch den weniger gebildeten das Gefühl gibt, irgendwo und irgendwie um das Wichtigste und das Entscheidendste betrogen zu werden. Sag euch, in der Christuskirche hier wirst du das nicht erleben, diese spirituelle Wellnessbewegung. Wir sind überzeugt, dass die Umkehr von einem Leben in bewusster Rebellion von Jesus notwendig ist. Und diese geistliche Wiedergeburt geschieht eben durch bewusste Umkehr zu Gott, was wir dann Buße nennen, durch das Bekenntnis des Glaubens und des Vertrauens zu Jesus und dann auch im weiteren Verlauf durch den Empfang der christlichen Taufe und der Gabe des Heiligen Geistes und eben die Eingliederung in eine christliche Gemeinde. Buße, Glaube, Taufe, Geistempfang, Gemeindezugehörigkeit. Das sind die Elemente der Christwerdung. Hey, wir freuen uns über alle, die irgendwie mit uns unterwegs sind, die auch zur Gemeinde kommen, in unterschiedliche Veranstaltungen mal reinschnuppern. Die sind uns herzlich willkommen. Wir freuen uns alle auch über alle, die irgendwo zu irgendeiner Kirche gehören. Wie oft höre ich das in meinem Umfeld? Ich gehöre zur katholischen oder zur evangelischen Kirche, aber ich bin kein Kirchgänger. Aber um ehrlich zu sein, selbst Sympathie zur Gemeinde, ein Mitmachen in der Gemeinde wird niemanden retten. Deshalb brauchen wir bewusste Schritte, in denen wir uns für Christus entscheiden. Und das gilt auch für junge Leute, für Angehörige und Freunde, die in einer christlichen Gemeinde aufwachsen. Eine Maus, die in eine Keksdose hineingeboren wird, ist noch lange kein Keks. Und deshalb freue ich mich auch so, Jessica, Benjamin, dass ihr euch entschieden habt, als welche, die in der Gemeinde aufgewachsen sind und jetzt eben diesen Schritt tun wollt. Aber nicht nur für sie, wir beten für alle Menschen aus allen Generationen, dass sie zu Jesus finden. Ganz konkret auch im Dienstagsgebetskreis, den wir hier haben und der sich regelmäßig trifft. Da beten wir auch für Familienangehörige, die zum Teil schon über lange Zeit und von der Gemeinde weggekommen sind, beziehungsweise noch nie dazugekommen sind und beten für sie schon seit einer langen Zeit. Und wir beten auch für Leute, wie zum Beispiel die Leute vom Sprachkurs hier, dass sie zu Jesus finden, immer wieder und wieder. Und ich muss euch sagen, uns ist dabei das Alter egal. Wir beten trotzdem und beten dafür. Ich habe da ein sehr mutmachendes Bild mitgebracht. Als meine Kinder das zum ersten Mal, eins meiner Kinder gesehen hat, meinte er, hey, da tauft ja der Papa den Papst, weil der Mann schon so alt aussieht mit dem weißen Haar und der Vorgänger vom jetzigen Papst sah ja so ähnlich aus und auch in dem weißen Umhang, den er da anhat. Und jeder Baptist würde sich wahrscheinlich freuen, den Papst endlich taufen zu können, weil das ist noch etwas, was ihm fehlt. Aber davon mal ab, für diesen Mann, den ihr dort seht, hat die Gemeinde Jahrzehnte gebetet, dass er Jesus Christus kennenlernt. Seine Frau, die mit ihm verheiratet war, ist jeden Sonntag zum Gottesdienst gekommen und ist ihm dadurch Zeugnis geworden. Und wisst ihr, am Anfang wollte er überhaupt nichts mit der Gemeinde zu tun haben. Irgendwann ist er dann mitgekommen und das war weit vor meiner Zeit, als ich in der Gemeinde war. Also diese ganzen Anfänge kenne ich nur aus Erzählung. Da muss er wohl draußen auf dem Parkplatz gestanden haben. Am Anfang hat er sie nur abgesetzt und danach sich irgendwie anders vergnügt, dann wiedergekommen, sie eingesammelt. Irgendwann ist er auf dem Parkplatz stehen geblieben und hat dann gewartet, bis der Gottesdienst vorbei war und hat sie dort aufgesammelt. Das ging, wir reden jetzt über Zeiträume von 10, 20 Jahren. Ne? Also 10 Jahre ist er hingefahren und wieder weggefahren. Irgendwann hat er sich vielleicht gesagt, immer dann dazwischen nochmal frühstücken zu gehen, macht nur einen Bauch dick oder so. Hat dann gesagt, na gut, dann warte ich dort, höre ein Hörbuch, keine Ahnung, was er da im Auto gemacht hat. Und irgendwann hat er sich entschieden, naja, ist auch blöde, da immer nur auf dem Parkplatz zu stehen und die Leute laufen an mir vorbei, gehe ich mal mit rein und ist in den Gottesdienst mit hineingegangen. Als ich zu der Gemeinde kam, da war der schon im Gottesdienst drin. Ich habe gar nicht begriffen, als der mir nach einer Predigt, wo es darum ging, irgendwann ist auch der Zeitpunkt, wo man Entscheidungen treffen muss, zu mir kam und sagt, du Dirk, ich habe die Entscheidung getroffen, ich will mich taufen lassen. Da habe ich gesagt, ja, okay, ne, machen wir. Und als dann ich das anderen erzählt habe, haben die gesagt, was, der will sich taufen lassen? Das gibt's ja gar nicht, das kann ja gar nicht sein. Für den haben wir jetzt seit, weiß nicht wie lange, 50 Jahren oder 60 Jahren gebetet, dass der sich endlich bekehrt. Und ich als einer, der jung in die Gemeinde gekommen war, konnte das gar nicht einschätzen in dem Moment, als der zu mir kam. Ich habe gedacht, na gut, der ist schon lange dabei und eigentlich fehlte da nicht viel zur Taufe. Dass der so ein überzeugter Atheist vorher war, das hätte ich nie gedacht. Und es war dann auch wirklich, er hat sich dann taufen lassen und sein Leben hat sich an verschiedenen Stellen, wurde mir gesagt, von Grund auf geändert. Bis dahin, dass er mir auch selber dann erzählt hat, wenn ich ihn besucht habe, dass er dort jetzt ganz anders mit Krankheiten umgeht, sich gar nicht mehr so allein fühlt, auch wenn seine Frau sich immer liebevoll um ihn gekümmert hat, aber irgendwann liegt man ja tatsächlich im Krankenhaus auch alleine und dann wusste er, jetzt ist der Herr da und kümmert sich da auch mit um mich und solche Sachen alle. Also das war für ihn dann ein ganz neues Leben und war spannend zu erleben, wie er auch so als junger Gläubiger und doch älterer Mann da sein Leben gestaltet hat und da dann gegangen ist. Er wurde viel ruhiger, zufriedener und glücklicher, auch wenn er seinen alten Hobbys zum Beispiel nicht mehr lange nachgehen konnte, weil er einfach Hände und Füße nachgelassen haben. Darum, ich will mich nicht damit abfinden, dass Leute sich nicht im hohen Lebensalter doch noch bekehren können und ein neues Leben mit Jesus Christus anfangen können. Sie können es. Da ist das Bild dafür von einem, der es getan hat und ist nicht der Einzige, der in dem Alter getauft wurde. Auch wenn es etliche gibt, wo ich weiß, dass auch Ehefrauen da für ihren Partner gebetet haben und die nicht zum Herrn gefunden haben. Also es ist nicht ein unbedingtes Erfolgsrezept, aber es ist möglich und deshalb lasst uns daran festhalten. Und so beten wir auch als Gemeinde dafür, dass Menschen aus allen Nationen hier ein geistliches Zuhause finden. Ich meine, obwohl wir nur eine kleine Gemeinde sind, so können wir doch in verschiedene Teile der Welt über die Familien hineinwirken. Deshalb versuche ich immer, die Bibelstellen, wenn ich sie an die Wand schmeiße, in unterschiedlichen Sprachen anzugeben, die gerade hier sind, zumindest die Bibelstelle. Und zurzeit haben wir ja in Ukrainisch auch dann den Text darunter, dass man das dann mitlesen kann. Wir wollen uns hineinnehmen lassen eben in diesen ganz großen Fluss der Retterliebe Gottes, der durch diese Welt hindurch geht. Nein, wir werden diesen Fluss auch nicht in unseren Kirchen oder Gemeindewänden irgendwie einsperren und auch nicht mit unseren Glaubensgrundsätzen einschränken, denn diese Retterliebe, die drängt uns doch geradezu zu den zigtausenden, die hier in unserer Stadt und in unserer Region sind, die Jesus eben noch nicht kennen und ihn auch nicht suchen. Der alttestamentliche Prophet Hesekiel wird schon zu seiner Zeit visionär vertraut gemacht mit einem Fluss der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, der sich nicht in religiöse Gebäude, in keinen Tempel und in keine Kirche einsperren lässt. Die Liebe Gottes fließt. Sie fließt immer stärker wie ein mächtiger Fluss in dieser spirituell ausgetrockneten Welt. Und ihr könnt es mir glauben, ich bete inständig, dass sie mich mitreißt, dass sie uns mitreißt in eine Bewegung der Sehnsucht Gottes nach den Verlorenen und umgekehrt, dass die Verlorenen von dieser Liebe erfasst werden und in die Sehnsucht Gottes eintauchen. Und darum freuen wir uns auch über die Taufen und beten auch für sie und mehr noch, wir beten auch für Menschen in unserem Umfeld, dass sie Jesus erkennen und lieben mögen. In unserem heutigen Text steht, ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sage, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Johannes 3, Vers 28. Wisst ihr, wenn wir von der Retterliebe sprechen, dann sind wir in der Missio, in der Sendung unterwegs. Im letzten Sonntag habe ich euch schon Matthäus 28 dazu vorgelesen. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, 19 und 20. Diese Sendung Jesu, die ist nicht nur etwas für sonntags oder unser kirchliches Umfeld. Mission ist eben dieser ganzheitliche Lebensvollzug. Der neue Begriff dazu lautet missional. Wir sind Zeugen für Jesus und leben im Bewusstsein, zu ihm zu gehören. In all unseren Lebensbereichen, Familie, Freizeit, Beruf, Gesellschaft. Und darum hoffen wir darauf, dass unsere Gemeinde nicht als Gebäude wahrgenommen wird, sondern als Menschen. Und so bleibt unser Auftrag. Auch wenn wir die Gemeinde als Familie sehen, so ist sie eben doch kein Kuschelclub. Denn Gott ist kein Fühl-dich-wohl-Gott, sondern Gott ist eine im Hinblick auf die Sünden ganz harte Realität. Und die Menschen um uns herum gehen verloren, wenn sie ihn nicht kennenlernen. Darum lasst uns mit diesem Blick losgehen und schauen. Nicht wir müssen wachsen, sondern unser Herr muss wachsen. Amen.